90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Das Transferfenster ist seit 18 Uhr am heutigen Donnerstag, den 9.8.2018, geschlossen. Kurz vor Saisonstart also haben alle Teams in der Premier League in diesem Jahr ihren Kader zusammen. Und wir blicken jetzt nochmal zurück auf das, was sich am Transfer Deadline Day noch so getan hat. Gucken auf das gesamte Transferfenster, schauen, wer sind die Gewinner dieser Transferperiode, wer sind die Verlierer, wo ist es nicht so ganz eindeutig und muss der Saisonstart dann erst drüber Auskunft geben, ob es gute Transfers waren, ob es schlechte Transfers waren, das klären wir alles hier und dröseln das nochmal auf mit unseren Transferexperten von 90 Plus mit Marius Merck und Chris McCarthy. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, vielleicht könnt ihr vor Start, bevor wir auf die Gewinner, die Verlierer und die Mannschaften, die mit gemischten Gefühlen in den Saison Verlauf reinstarten, nochmal sagen, warum haben die Engländer das jetzt als einzige Liga in Europa so gemacht, dass sie vor dem Saisonstart ihr Transferfenster schon schließen? Chris, vielleicht kannst du da mal kurz Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, also es scheint stark daran zu liegen, dass man einfach die Transferaktivitäten abgeschlossen haben möchte, ehe man in die Saison startet. Wenn wir uns da mal an letzte Saison erinnern, das war schon ein bisschen seltsam, als Arsenal gegen Liverpool spielte. Alex Oxlade-Chamberlain, damals noch bei den Gunners, hatte dabei auch nicht so die beste Partie seiner Karriere und ein paar Tage später wurde er dann bei Liverpool vorgestellt. Also ich denke, dass man solche Sachen primär vermeiden wollte und ich denke, insgesamt ist es auch eine recht gute Idee und ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen europäischen Ligen da womöglich folgen werden.
In diesem Jahr machen sie es noch nicht. Marius, siehst du es genauso? Würdest du auch sagen, gute Idee, die auf jeden Fall Schule machen sollte?
Ja, definitiv. Nur müssen da, finde ich, die anderen Ligen auch ein bisschen an einem Strang ziehen. Die Premier League, trotz ihrer Finanzkraft, war da für mich ein kleiner Wettbewerbsnachteil. Die anderen Clubs aus anderen Ligen konnten zumindest jetzt in den letzten Tagen, wenn eine gewisse Not vielleicht im Kader noch vorgeherrscht hat, wahrscheinlich ziemlich die Angebote diktieren, dementsprechend in einer unverhältnismäßig starken Verhandlungsposition. Und ich denke, die Idee fruchtet erst so richtig, wenn auch die anderen Ligen, / eher großen Ligen, dann auch mitziehen.
Also in diesem Jahr ist es noch nicht so, da wird das Transferfenster dann, wie es in den letzten Jahren und ja fast Jahrzehnten schon üblich ist, dann erst am 31. August auf jeden Fall schließen. In England ist es geschlossen und wir blicken mal zurück auf das, was sich jetzt kurz vor Transferfensterschluss noch so getan hat. Chris, was waren denn aus deiner Sicht noch Transfers, die heute quasi kurz vor Deadline dann noch vollzogen wurden?
Also die ganz großen Kracher gab es leider nicht mehr heute. Am meisten hat noch der FC Everton heute investiert. Da wurde Gomez von Barcelona ausgeliehen, auch noch von Barcelona Jeremina für die Innenverteidigung verpflichtet für 30 Millionen. Und ansonsten hat noch der FC Fulham ein bisschen nachgelegt, Anguissa für 30 Millionen von Marseille geholt, Fosu Mensah von Manchester United ausgeliehen. Sergio Rico fürs Tor ist jetzt noch nicht offiziell, aber sollte auch durchgehen. Und bei Leicester haben wir noch, recht interessant für die Bundesliga, da bahnt sich noch der Wechsel von Soyuncu ein. Sollte durchgehen, scheint aber noch sich ein paar Tage wegen der Arbeitsgenehmigung hinzuziehen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr sonderlich erwähnenswerte Wechsel zu berichten.
Marius, hast du noch einen, wo du sagst, den hat Chris jetzt vergessen?
Ja, höchstens vielleicht noch Carlos Sanchez zu West Ham, der Sechser von Kolumbien bei der WM, der, glaube ich, 2 Elfmeter verursacht hat. hat schon mal bei Aston Villa in der Premier League gespielt und kehrt jetzt in ähnliche Farben zurück.
Also sind wir gespannt, wie er sich dann in der Premier League einführen wird, ob er da ähnlichen Erfolg hat wie mit Kolumbien bei der WM und da auch so oft dann im Mittelpunkt des Interesses sein wird. Gucken wir auf das, was sich insgesamt in diesem Transferfenster getan hat, hier bei unserer Sonderausgabe von 90 Plus und R zum Deadline Day in England. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Da gucken wir auf die Gewinner dieses Transferfensters in diesem Sommer 2018.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook / meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Chris McCarthy und Marius Merck von 90 Plus sind dabei hier bei 90 Plus und er auf meinsportradio.de mit mir, mit Malte Asmus, und wir blicken zurück auf den Transfer Deadline Day in England, fassen nochmal alles zusammen, was sich in diesem Transferfenster so getan hat, die wichtigsten Transfers, die kurz vor Toreschluss zustande gekommen sind, über die haben wir eben kurz gesprochen, jetzt werten wir das Ganze mal. Wer sind die Gewinner dieses Transferfensters? Das ist die Überschrift über diesem Teil unserer Sondersendung hier von 90 Plus und er. Chris, wer ist für dich der große Gewinner? Welche Mannschaft hat sich deiner Meinung nach in diesem Transferfenster am besten verstärkt? Wer hat am sinnvollsten eingekauft?
Also ich denke, da kommt man an den Wolverhampton Wanderers nicht vorbei. Nicht nur, weil sie Aufsteiger sind, sondern einfach nur beachtliche Transferarbeit. Zunächst einmal Rui Patricio im Tor, ablösefrei verpflichtet. Dann im zentralen Mittelfeld, wo man sowieso mit Ruben Neves einen sehr, sehr guten Mann hat, noch dazu João Moutinho verpflichtet vom AS Monaco. Darüber hinaus noch Adama Traoré für den Angriff, ein weiterer, schneller, dribbelstarker Mann. Diogo Jota noch von Atletico Madrid, letztes Jahr noch ausgeliehen, konnte fest verpflichtet werden. Also Wolverhampton, den Donker habe ich noch vergessen, kommt auch noch dazu, ein sehr begehrtes Talent aus Belgien. Also Wolverhampton hat mächtig nachgelegt, hat viel Geld in die Hand genommen, hat aber dennoch dabei noch sehr bedacht investiert in Spieler, die sich noch weiterentwickeln werden, und hat jetzt schon ziemlich große Ansprüche für einen Aufsteiger.
Also das Ziel Klassenerhalt, da geht's noch ein bisschen höher. Die wollen ins zumindest gesicherte Mittelfeld, oder?
Genau, ich denke, wir werden da noch in der Premier League Vorschau drüber reden, aber Wolverhampton ist jetzt kein Geheimnis, hat einen chinesischen Investor hinten dran. Man möchte langfristig auch in die Champions League, und die ersten Schritte hat man in diesem Transferfenster zweifelsohne getätigt.
Und große Schritte haben auch die zweite Mannschaft gemacht, die Kollegen von 90 Plus zum Gewinner dieses Transferfensters mit erklären. Marius, das ist ganz klar der Liverpool FC.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das Champions League Finale gegen Real Madrid dann nochmal vor Augen führt, da gab es vor allem Probleme in der Mittelfeldzentrale, die eigentlich, wir haben schon oft drüber geredet, mal das schwache Abwehr hat an dem Tag eigentlich zusammengehalten oder ganz gut dicht gehalten. Aber jetzt mit Naby Keita und Fabinho hat man zwei wirklich Ausnahmespieler für die Zentrale verpflichtet. Können möglicherweise auch ein viel facettenreicheres Spiel aufziehen, nicht nur das reine Gegenpressing. Dadurch ist möglicherweise auch mal sowas wie geordnetes Ballbesitzspiel bei Liverpool möglich. Mit Alisson hat man für viel Geld natürlich einen neuen Torwart verpflichtet, aber da hat wohl auch das Champions League Finale gewisse Schlüsse gegeben, dass da eine Veränderung nötig ist. Und mit Alisson hat man dann wirklich einen Topmann verpflichtet. Mit Shaqiri hat man noch ein Backup für die offensive Dreierreihe, wo es in der letzten Saison auch ein bisschen, wenn einer aus dem großen Dreiersturm, Mané, Firmino, Salah, ausgefallen ist, da war dann ein bisschen eine qualitative Lücke. Die ist nicht mehr ganz so groß mit Shaqiri. Daneben konnte der im Winter in der Rückrunde verliehene Sturridge gehalten werden. Da wurde am Anfang vom Sommer heftig auf den Abgang spekuliert. Sturridge hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt, hat sich auch zum Club bekannt, und einen besseren Backup für Firmino kann man in der kommenden Saison kaum haben. Dadurch wachsen natürlich auch die Erwartungen. Also ich würde schon fast behaupten, dass Liverpool in diesem Jahr unter die ersten beiden kommen muss, wenn man nicht von einer gescheiterten Saison auf nationaler Ebene sprechen will.
Gucken wir nochmal auf diese Torhüterverpflichtung. Alisson von der Roma gekommen, brasilianischer Nationaltorhüter, natürlich einer, der in der letzten Saison in der Serie A auch gezeigt hat, was er kann, aber so in den letzten Jahren ja auch einer gewesen ist, der erst relativ spät dann auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist und der sich auch da erst, ja, dann spät so zu dem Spieler gemacht hat, für den er jetzt gehalten wird. Hat ja über 60 Millionen gekostet. Chris, glaubst du, er ist so stark, wie sein Preis letztlich behauptet und wie auch viele Experten ihn sehen? Es gibt ja auch Experten, die es anders sehen.
Also man muss wirklich sagen, er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei der Roma. Absoluter Rückhalt, sehr reaktionsstark, also wirklich auch souverän gewirkt. Gleichzeitig muss man auch betonen, dass natürlich der Markt sich sehr verändert hat. Dadurch wird er natürlich nochmal ein Stückchen teurer, als man wahrscheinlich vor ein paar Jahren ihn noch gesehen hätte. Dazu kommt natürlich auch, dass Liverpool auf der Torhüterposition ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt ist, aber man wollte unbedingt nachlegen. Roma hatte wahrscheinlich noch ein bisschen eine Rechnung offen, weil Salah relativ verhältnismäßig günstig an Liverpool verkauft wurde vor einem Jahr. Das wird auch mit reingespielt haben. In der Vorbereitung hat Alisson mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Er wirkte da immer noch ein bisschen unsicher. War nicht dieser souveräne Rückhalt der letzten Saison. Also man muss auch erstmal abwarten, wie Alisson mit dem Wechsel in die Premier League klarkommt. Das kann ein bisschen dauern. Es ist ein bisschen ein physischerer Stil. Gerade der 5-Meter-Raum wird da etwas anders interpretiert als in Italien beispielsweise. Also wird sich herausstellen, ob die Ablöse es wert ist. Wenn er der souveräne Rückhalt ist, dann wird es auch absolut wert sein, denn auf dieser Position hat Liverpool bekanntlich schon seit einigen Jahren Probleme.
Und nicht erst nur seit dem Champions-League-Finale und seit diesem Fehlgriff von Karius. Wir haben ja auch bei 90 Plus on Air unserer Premier-League-Zusammenfassung regelmäßig mal über die Torhüterposition auch vor dem Champions-League-Finale gesprochen. Marius, Shaqiri, das ist schon eher das Schnäppchen in dieser Transferperiode für Liverpool, denn sonst hat man sich da hochpreisiger bedient.
Ja, im Vergleich zu den anderen mit lediglich rund 15 Millionen natürlich ein Schnäppchen, war auch eine Ausstiegsklausel, kam auch von einem Absteiger. Dementsprechend war er natürlich nicht von Clubs wie zum Beispiel Fabinho, AS Monaco oder Keita, Vereine, die international spielen. Stoke waren dann wenig die Hände gebunden und Shaqiri ist auf jeden Fall der qualitative Backup für die Dreierreihe, der dort auch in der vergangenen Saison dringend benötigt wurde.
Hat ja auch in der Vorbereitung schon ein wunderschönes Tor geschossen, toller Fallrückzieher. Chris, ist das einer, der auch von Jürgen Klopp profitieren wird, nach seiner doch nicht ganz so starken letzten Saison bei Stoke?
Ich denke schon, also Shaqiri ist so ein Typ, der braucht, glaube ich, einen Trainer wie Jürgen Klopp. Bei Stoke war man mit dem Charakter Shaqiri anscheinend nicht hundertprozentig zufrieden. War natürlich auch eine schwere Saison, aber ich denke, dass ein Jürgen Klopp da solche Spieler natürlich ein bisschen an der engeren Leine führt und dass er produktiv sein kann, wissen wir. Und jetzt muss er natürlich um seine Einsatzminuten kämpfen und kann gut sein, dass das Beste aus Shaqiri herausholt und er gerade auch wegen dieser günstigen Ablösesumme auf jeden Fall eine Bereicherung für Liverpool sein kann.
Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Marius, Keita, eine schnelle Verstärkung für Liverpool? Schlägt der ein in der Premier League?
Ja, ich denke schon von seinem Stil, den er auch in Deutschland gespielt hat, dürfte er sich eigentlich in der Premier League schnell zurechtfinden. Er hat zumindest in den Vorbereitungsspielen bei Liverpool schon sehr gut integriert gewirkt, hat sehr gute Kritiken für die Freundschaftsspiele erhalten. Und gerade bei ihm mache ich mir von allen Neuzugängen bei Liverpool eigentlich am allerwenigsten Sorgen.
Also dann gucken wir mal, ob er dann Liverpool helfen kann, diese doch jetzt hochgeschossenen Erwartungen auch aufgrund der hohen Ablösen, die jetzt investiert wurden, dann auch wirklich umzusetzen. Jürgen Klopp hatte ja vor Jahren noch erzählt, so hohe Summen werde ich nie ausgeben, vorher beende ich meinen Vertrag da, hat er jetzt nicht gemacht, aber der Markt zwingt natürlich auch zu solchen Aktionen. Chris, dritter Sieger des Transferfensters, aus deiner Sicht der zweite Aufsteiger, Fulham.
Genau, der FC Fulham hatte auch einen ziemlich beeindruckenden Sommer, zwar nicht ganz auf dem Level der Wolves, aber insgesamt natürlich auch sehr beachtliche Transfers getätigt. Da haben wir zum einen Jean Seri, der aus Nizza kommt, da waren vor kurzem noch ganz andere Kaliber interessiert, der kommt jetzt zum Aufsteiger nach Fulham. Ein sehr spielintelligenter zentraler Mittelfeldspieler, an seiner Seite steht jetzt nun auch Anguissa von Olympique Marseille, ebenfalls recht teuer, auch im Bereich von 30 Millionen Euro. Er wird eher die rustikale Arbeit neben ihm verrichten. Also ähnlich wie Wolverhampton hat auch Fulham jetzt ein sehr interessantes und qualitativ starkes zentrales Mittelfeld zu bieten. Und darüber hinaus konnten die Cottages auch ihre Abwehr sehr verstärken in diesem Transferfenster. Fousou Mensah kommt von Manchester United, bietet da eine sehr variable Option für die Abwehrkette. Und darüber hinaus hat man jetzt eine sehr gute Innenverteidigung zu bieten. Alfie Mawson kommt von Absteiger Swansea und Callum Chambers konnte von Arsenal ausgeliehen werden. Und darüber hinaus kommt noch Sergio Rico fürs Tor vom FC Sevilla. Also da ist man gerade auf den wichtigen Positionen in der Defensive und im Mittelfeld jetzt sehr gut aufgestellt. Und darüber hinaus konnte auch noch die bisherige Leihgabe Alexander Mitrovic für den Sturm fest verpflichtet werden für 20 Millionen. Und er war auch am Aufstieg mit 12 Toren in 17 Rückrundenspielen elementar beteiligt. Also auf dem Papier hat Fulham sehr, sehr gute Arbeit geleistet im Sommer.
Sieht erstmal gut aus und spricht zumindest auf dem Papier, du hast es gesagt, dafür, dass man nicht gleich wieder den Gang in die Championship wird antreten müssen. Der vierte Gewinner aus Sicht von 90 Plus, Marius, das ist Brighton.
Ja, wieder ein Aufsteiger, aber diesmal aus dem letzten Jahr, die bei weitem nicht mit solchen Vorschusslorbeeren wie jetzt in diesem Jahr die Wolves oder Fulham in die Saison gegangen sind damals, haben aber relativ souverän die Klasse gehalten durch ziemlich kampfstarken Fußball, haben diese Truppe jetzt qualitativ für meinen Geschmack sehr gut ergänzt. Aus der Bundesliga kommen da beispielsweise Leon Balogun und Bernardo von Mainz und Leipzig. Im Mittelfeld wurde mit Bissouma ein sehr interessanter Mann geholt, und jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, im Sturm kommt mit Jahan Baksch, immerhin der Torschützenkönig aus Holland, nicht mal ein nomineller Mittelstürmer, sondern eher auf Rechtsaußen beheimatet, auch ein richtig großes Kaliber. Die Offensive war sowieso so ein bisschen der Schwachpunkt von Brighton in der letzten Saison. Mit Andone ist da noch ein weiterer Mann für die Offensive verpflichtet worden. Also man hat sich, finde ich, qualitativ nicht übertrieben, sondern sinnvoll ergänzt mit einer nicht wenigen Anzahl von Spielern, aber auch nicht, man ist auch quasi mit den neuen Möglichkeiten, die man hat, zum zweiten Mal Premier League TV-Geld in Folge, auch nicht vollkommen ausgerastet auf dem Transfermarkt, sondern hat das bedacht gelöst. Und ich bin der Meinung, dass dadurch das viel zitierte schwere zweite Jahr dadurch viel einfacher wird für Brighton, viel einfacher werden kann. Man weiß natürlich nicht, was bei rauskommt am Ende.
Alireza Jahan Baksch, der Stürmer des Iran, 24 Jahre alt. Chris, glaubst du, dass er den Transfer aus den Niederlanden in die Premier League schafft? Das ist ja doch ein Schritt, der schon vielen, auch in Holland hochgelobten, dann irgendwann doch leicht zum Verhängnis wurde.
Ja, es kommt darauf an, wie er eingesetzt wird. Er ist jetzt ehrlich gesagt nicht der technisch allerbeste Spieler. Er lebt da viel mehr von Intuition und Schnelligkeit. Kann mir gut vorstellen, dass er bei Brighton eher im Sturmzentrum eingesetzt wird, gerade deswegen, und dann ein bisschen davon abhängig sein wird, wie das Mittelfeld spielt, ob Pascal Groß ihn so gut einsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Die Möglichkeiten sind da. Ein intuitiver Spieler kann eigentlich in jeder Liga seine Tore schießen. Also ich bin mal gespannt, ob er es schafft. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich diese über 20 Tore, die in Holland schossen, dabei rauskommen werden. Aber ich denke, er sollte schon seine Treffer auch bei Brighton schießen können.
Ich denke einfach, das ist auch der Spielerpool, in dem sich Brighton bewegen muss. Und wenn dann für einen Verein wie Brighton, der, sage ich mal, international noch wirklich wenig Strahlkraft mit einem Jahr Mitgliedschaft in der Premier League irgendwie erlangen konnte, das dann wirklich schafft, den Torschützenkönig aus Holland zu holen. Der natürlich, in Holland wurden schon viele Tore geschossen von vielen Spielern, die es danach woanders nicht in der Form geschafft haben, aber er hat es darüber hinaus von wirklich nicht mal einer reinen Mittelstürmerposition geschafft. Das spricht dann schon für eine gewisse Qualität, ähnlich wie damals zum Beispiel bei Memphis Depay, der das auch als Flügelstürmer geschafft hat. Und von daher denke ich, ist das ein Transfer, der den Brighton wagen muss. Die haben dafür auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber der mögliche Ertrag ist dann doch zu verlockend.
Also wird eine spannende Entwicklung zu sehen sein, wie Brighton sich dann mit diesem neuen Kader und mit diesem Spieler, mit Jahan Baksch, in der neuen Saison schlagen wird. Gucken wir auf den letzten unserer Gewinner dieses Transferfensters. Marius, das ist Leicester.
Ja, das wird erstmal verwundern. Ja. Man denkt hier natürlich zuerst an Riyad Mahrez, Englands Fußballer des Jahres und Afrikas Fußballer des Jahres 2016. Der Abgang tut erstmal weh, wobei man aber auch hier einschränken muss. Ich glaube, kein Abgang hat sich jemals schon so lange angekündigt wie der von Riyad Mahrez, der gefühlt an jedem Deadline Day an irgendeinem Flughafen gewartet hat, im Sinne von, holt mich doch bitte jemand hier raus. Jetzt ist es geschehen, er geht zu City. Jetzt besteht für Leicester natürlich die Chance, die offensive Last, die vor allem auf Mahrez Schultern lag, auf mehrere Männer zu verteilen. Dafür wurde zum Beispiel Gesal von Monaco geholt. Der kam erst vor einem Jahr dahin, konnte sich nicht wirklich etablieren, ist aber ein hochtalentierter Mann. Hat das vor bei Lyon gezeigt. Der kann da in die Bresche springen. Der hochtalentierte Gray könnte jetzt auf noch mehr Einsatzzeiten kommen. Mit James Maddison wurde ein Top-Talent aus Norwich geholt, aber auch sehr teuer für 25 Millionen. Die Vorbereitung ist dennoch gut verlaufen. Darüber hinaus konnte Johnny Evans für die Abwehr gewonnen werden. Mit Benkovic und Soyuncu kommen höchstwahrscheinlich noch zwei Männer für die Zukunft. Da stehen die offiziellen Bestätigungen noch aus. Und daneben konnte auch noch Harry Maguire gehalten werden. Ein WM-Shootingstar, vor einem Jahr für 16 Millionen Euro gekommen. Jetzt potenziell auf dem Sprung wochenlang für 70 Millionen und noch wildere Beträge gewesen. Klar, Mahrez tut weh, aber man hat dadurch wirklich qualitativ in der Breite ordentlich nachlegen können. So gut war wie in diesem Jahr war Leicester für mich noch nie aufgestellt, auch wenn der Abgang von Mahrez natürlich enorm weh tut. Aber zumindest wurden aus den Einnahmen für meinen Geschmack wirklich sinnvolle Investitionen getätigt.
Vor allen Dingen, wenn man eben den Lockrufen auch für Maguire widerstehen kann, denn du hast es ja gesagt, da sind ja astronomische Summen geboten worden. Das ist dann auch ein sehr cooles und sehr ja auch vorausschauendes Verhalten, was Leicesters Führung da an den Tag legt.
Ja, vor allem überraschend, wenn man bedenkt, gestern hat sich herauskristallisiert, dass Filip Benković von Dynamo Zagreb und vor allem noch so Jünci vom SC Freiburg höchstwahrscheinlich den Kader verstärken werden. Da hat man sich schon so ein bisschen, oder ich habe mich zumindest so ein bisschen schon darauf eingestellt, okay, dann deutet echt noch was auf Maguire hin, zumindest für den Deadline Day. Heute Morgen war noch zu lesen, dass eine Offerte von United in der Höhe von rund 66 Millionen Euro von Leicester abgelehnt wurde. Also man geht jetzt mit einigen guten Innenverteidigern in die neue Saison, was aber auch wirklich dringend notwendig ist, weil Robert Huth ja nicht mehr im Kader steht. Von daher macht das durchaus Sinn, da total in die Breite zu investieren.
Definitiv, da brauchst du großes Backup, um einen Huth letztlich zu ersetzen. Das waren die Gewinner des Transferfensters 2018. Da haben wir euch jetzt näher gebracht. Gleich schauen wir auf die Mannschaften, wo unsere Experten von 90 Plus ein bisschen gemischte Gefühle haben, ob das denn alles so gut war, ob das alles so richtig war, was dort im Sommerfenster gemacht wurde. Das gleich hier bei unserem Transfer Deadline Day Fazit bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Marius Merck und Chris McCarthy von 90plus.de sind bei 90plus on Air zu Gast und wir blicken zurück auf das Fenster, das sich schloss am Transfer Deadline Day heute an diesem Donnerstag am 9.8. in der Premier League. Die Gewinner des Transferfensters haben wir eben schon charakterisiert. Jetzt geht's um die Mannschaften, wo erst der Saisonstart dann letztlich zeigen muss, ob sie dann tatsächlich gut investiert haben oder ob sie schlecht investiert haben, wo es noch nicht ganz eindeutig ist. Und bei der ersten Mannschaft, wo ihr beiden, Chris und Marius, gemischte Gefühle habt, Marius, das ist der FC Chelsea. Die haben den Trainer gewechselt von Conte zu Sarri. Das Ganze hat sich noch ewig hingezogen. Es dauerte, bis dann Sarri tatsächlich die Freigabe aus Napoli dann gekriegt hat. Und das hat natürlich letztlich auch auf dieser Transferperiode so ein bisschen draufgedrückt.
Ja, für den kurzen Zeitraum, der da zur Verfügung stand. Ich denke, viele Spieler waren von dem möglichen Szenario abgeschreckt, bei einem Verein zu unterschreiben, wo die sportliche Zukunft auf der Bank überhaupt noch nicht geklärt ist. Zumindest war es so zu dem Fall. So hat man zum Beispiel, so würde ich es einschätzen, mit Golovin, der bei Russland bei der WM durch tolle Leistung aufgefallen ist, war von mehreren eigentlich seriösen Quellen zu hören, dass das schon ziemlich weit ist mit Chelsea, natürlich auch durch die Sportdirektorin, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber viele russische Funktionäre bei Chelsea auch dementsprechend gute Verbindungen in das russische Camp gehabt. Das hat für mich nur Sinn gemacht. Golovin hat aber jetzt beim AS Monaco unterschrieben. Ich denke, aber heute jetzt nur als Beispiel Chelsea-Spieler, hätte man das mit Sarri schneller durchziehen können. Dementsprechend hat aber Chelsea noch aus der verkürzten Zeit das Beste gemacht. Jorginho ist, könnte der entscheidende Spieler für den Sarri-Fußball bei Chelsea sein, schon der Leistungsträger und der Schlüsselspieler für Sarri bei Neapel gewesen. Die Leihe von Kovacic, ja, das ist, also man kriegt einen sehr talentierten Spieler für ein Jahr, hat aber danach keine Möglichkeit, aus eigenen Kräften den Spieler länger zu behalten, was man eigentlich nicht unbedingt positiv einschätzen kann, außer eben der Tatsache, dass man ihn 12 Monate zur Verfügung hat. Thibaut Courtois ist natürlich ein herber Rückschlag, der Abgang, aber wegen der Vertragssituation von Courtois hatte man keine Wahl. Die Ablösesumme ist natürlich für 35 Millionen Euro. Wir haben auch vorher über einen anderen Torwart, über Alisson geredet. Alisson, natürlich ein talentierter Torwart, aber bei weitem noch nicht auf dem Level von einem Courtois, geht dafür für ungefähr 30 Millionen Euro mehr nach England. Mhm. Courtois verlässt für 35 Millionen Euro die Insel. Also das wirkt ein bisschen seltsam, vor allem wenn der Nachfolger, der gar nicht so viel jünger ist als Courtois, nämlich Kepa von Bilbao, dafür eine Weltrekordsumme losgeeist wird. Die aber für mich beste Nachricht, um das Ganze jetzt noch nochmal abzurunden. Das ist wirklich der Verbleib von Eden Hazard. Das war vor einigen Wochen noch gar nicht so zu erwarten, dass Hazard wirklich bei Chelsea bleiben wird. Er hat sich ja auch nach der WM entsprechend geäußert, oder vielleicht mal Zeit für eine neue Herausforderung. Das Übliche, wenn ein großer Spieler, der einige verdiente Jahre bei einem Club hat, so langsam anfängt einzuleiten, dass man doch jetzt mal wechseln könnte. Das hat alles darauf hingedeutet. Ja, und er wird höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht mehr abgegeben. Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Mhm. Grundsätzlich sind da ein paar Verstärkungen in der Defensive und im Sturm auf der Strecke geblieben. Wenigstens hat man aber in diesen Bereichen auch keine entscheidenden Abgänge hinnehmen müssen. Heißt, man hat, wie gesagt, aus dem verkürzten Fenster, was Chelsea hatte, wahrscheinlich das kürzeste Fenster von jedem europäischen Verein in dem Sommer, hat der Verein für mich noch das Beste dabei rausgeholt.
Und so schlecht war der Kader ja letztlich auch nicht, der in der Vorsaison gespielt hat, hat eben nur, ja, dann nicht das rausgeholt, was vielleicht dann auch drin gewesen wäre. Aber gucken wir auf den FC Arsenal, Chris, das ist natürlich deine Leib- und Magenmannschaft, da hast du dich ja ganz besonders mit auseinandergesetzt, sind ein paar ganz gute Verstärkungen dabei, nicht nur auf der Trainerposition, wo ja Unai Emery jetzt das Zepter schwingt, der hat dann auch gleich ein bisschen einkaufen dürfen. Hat er besser investiert als Wenger? Hat er sich mehr getraut?
Ich denke, er hatte vor allem viel weniger Einfluss darauf als Wenger. Wenn man sich jetzt mal die Verpflichtung von Mislintat anschaut, da wird er noch das größte Wort zu sagen gehabt haben. Ich denke, dass insgesamt bei Arsenal man der Ansicht ist, dass der Kader etwas besser ist als die Resultate der letzten Jahre und deswegen hat man sich da eher punktuell verstärkt. Lucas Torreira von Sampdoria, der Mittelfeldspieler von Uruguay, scheint aber eine sehr, sehr interessante Verpflichtung zu sein, also wirklich eine neue Komponente für das Mittelfeld, ein strategischer Mann mit guter defensiver Intuition, das hat Arsenal ein wenig gefehlt. Darüber hinaus hat man noch Bernd Leno für das Tor verpflichtet. War auch einfach an der Zeit, dass da ein neuer Torhüter kommt. Peter Cech war die letzten Jahre da nicht gerade der souveränste Mann zwischen den Pfosten. Das fand ich jetzt insgesamt alles sehr positiv. Negativ dagegen fand ich die Verpflichtung von Sokratis. An und für sich natürlich ein zweikampfstarker Innenverteidiger. Doch den hat man eigentlich in Mustafi auch. Und beide haben etwas gemeinsam. Sie sind eigentlich keine Emery-Innenverteidiger. Sprich, sie sind keine Verteidiger, die das Spiel machen können, die fußballerisch sehr begabt sind und auch unter Druck spielerische Elemente aus der Verteidigung setzen können. Und dann hat man auch noch Callum Chambers abgegeben. Da habe ich jetzt schon damit gerechnet, dass jetzt ein Top-Innenverteidiger kommen soll. Der blieb weg. Also wie man sich jetzt da in der Verteidigung aufstellte, ist mir nicht jetzt ganz schlüssig, zumal man in der Vorbereitung da auch ein bisschen unsicher wirkte. Aber insgesamt war das ein recht ordentliches Transferfenster. Guendouzi im Mittelfeld sieht nach einem sehr interessanten Talent aus, hat eine gute Vorbereitung gespielt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Arsenal im Winter ganz gute Arbeit leistete, Mkhitaryan für Sanchez getauscht und auch noch Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet. Geht natürlich auf die finanziellen Ressourcen zurück, die man dann diesen Sommer zur Verfügung hatte. Also insgesamt ein ganz gutes Fenster, aber aufgrund der Abwehr hat man da ehrlich gesagt eher gemischte Gefühle.
Also schauen wir mal in der neuen Saison und schauen wir jetzt auf City. Marius, die mussten ja eigentlich gar nicht groß was machen. Mahrez, haben wir schon drüber gesprochen, der ist natürlich geholt worden, aber ansonsten hat man sich recht zurückgehalten. Ist für City-Verhältnisse nicht üblich.
Nicht wirklich, nein, eigentlich nicht. Vor allem seit der Ankunft von Pep Guardiola. Eben Guardiola, da war auch vor einigen Wochen gesagt, wir müssen ja Touré ersetzen. Die Vereinsikone hat ja City im Sommer nach 8 Jahren im Club verlassen. Das Werben um Jorginho, was ja einige Wochen so ging, bevor Chelsea da wirklich tätig wurde. Und beispielsweise auch Mateo Kovacic zumindest darauf hin, dass ein Wille war, Touré entsprechend zu ersetzen. Auch Milinkovic-Savic wurde da mal genannt. Das war aber für mich nicht unbedingt realistisch, beziehungsweise die anderen beiden sprechen für mich eher so als typische Guardiola-Spieler. Möglicherweise wird man den Abgang von Touré intern durch Pforten auffangen, aber ich denke schon, dass da zumindest ein Bemühen nach außen war, nach einer externe Lösung für Touré zu finden. Das ist nicht zustande gekommen. Das war aber auch möglicherweise die einzige Aufgabe in dem Fenster, die dann eben nicht erfüllt wurde. Also für mich ist Mahrez eher ein Luxus. Und auf den Flügen ist man aber schon super besetzt gewesen. Wenn City möglicherweise überhaupt eine Schwachstelle hat, dann wenn überhaupt nur ein bisschen die Tiefe in der Mittelfeldzentrale. Da hätte man meiner Meinung nach eher investieren müssen als in Mahrez, auch wenn das eine nette Ergänzung ist. Von der wurde das für meinen Geschmack nicht wirklich optimal gelöst.
Also das, was Guardiola bei Bayern zu viel hatte, hat er jetzt bei City zu wenig.
Ja, genau, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Dann gucken wir auf Everton, weil die haben ja im letzten Jahr unheimlich eingekauft in der Sommertransferperiode und sind damit unheimlich auf den Bauch gefallen. Chris, in diesem Jahr haben sie aber auch wieder ziemlich viel Geld reingesteckt.
Ja, und irgendwie alles ein bisschen wild in den letzten Jahren bei Everton. Da fällt mir zunächst einmal Richarlison ein für 40 Millionen, nachdem der erst letztes Jahr für 13 Millionen zu Watford wechselte. Ist natürlich ein sehr interessanter Mann, aber hat auch ein großes Leistungsloch gehabt nach dem Winter beziehungsweise der fehlenden Winterpause. Das hat man ihn schon angemerkt, dass er mit diesem Wechsel in die Premier League ein bisschen zu kämpfen hatte in der Rückrunde. Deswegen ist das eine sehr riskante Wette von Everton, hier drauf zu hoffen, dass Richarlison auch mit purer Konstanz sein großes Potenzial umsetzen kann. Dazu hat Everton noch Jeremina von Barcelona verpflichtet und Lucas Digne für die Außenverteidigerposition. Hier will man den Umbruch in der Verteidigung einleiten, denn Leighton Baines, Phil Jagielka oder auch Seamus Coleman, die sind jetzt nicht mehr die allerjüngsten. Dazu soll anscheinend noch Kurt Zouma kommen. Habe gerade gelesen, dass die Leihe noch ein bisschen in der Schwebe steht, aber Everton eine Verlängerung beantragt hat, die wurde auch akzeptiert. Also kann auch sein, dass Kurt Zouma noch für die Innenverteidigung dazukommt. Und dazu hat man ebenfalls von Barcelona noch André Gomes für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Also wie schon letzten Sommer hat man sehr viel gemacht. Es bleibt dann aber einfach abzuwarten, was draus wird. Hat jetzt einen neuen Trainer an der Seitenlinie mit Marco Silva, gilt als sehr guter Trainer. Allerdings tut das Ronald Koeman auch und ihm wurde jetzt nicht die Zeit gegeben, letztes Jahr diesen neu zusammengewürfelten Haufen wirklich als Konstrukt aufspielen zu lassen. Also auf dem Papier gefällt natürlich einigermaßen, was Everton getan hat, aber alleine schon wegen letztem Jahr hat man da so ein bisschen gemischte Gefühle, ob das wirklich alles so so effektiv sein wird, wie man sich das vorstellt.
Und gemischte Gefühle hast du auch, wenn du dir auf die Transferbemühungen von West Ham mal ganz genau den Blick wirfst. Da bist du auch nicht überzeugt von.
Nee, ich meine, West Ham hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber West Ham ist ähnlich wie Everton eine Mannschaft, die in der Vergangenheit oftmals ein bisschen unbedacht investiert hat. Das waren oftmals Spieler, die schon die beste Zeit hinter sich hatten, etwas überteuert waren und von ihrem Ruf lebten. Jarmolenko passt so ein bisschen in die Kategorie, vom BVB jetzt gekommen für 20 Millionen, also für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, dieser Transfer. Auf der anderen Seite waren da auch ein paar clevere Investitionen dabei. Diop für die Innenverteidigung ist ein guter Mann, jung, entwicklungsfähig. Jack Wilshere, ablösefrei, kann man nicht viel falsch machen, auch eine gute Idee. Lucas Perez, ebenfalls von Arsenal, ist ein sehr unterschätzter Stürmertyp, war relativ günstig, könnte auch weiterhelfen. Und Philippe Andersen ist natürlich der Königstransfer des Fensters für die Hammers, knapp 40 Millionen Lazio Rom. Sehr talentierter Flügelspieler, teuer, aber auch etwas unbeständig in den letzten Jahren, könnte auch ein riskanter Deal sein. Also ähnlich wie bei Everton gefällt das schon auf dem Papier. Jarmolenko ist da ein bisschen die Ausnahme, aber man muss wirklich einfach aus der Vorsicht der letzten Jahre mal abwarten, ob Pellegrini das wirklich zu einem funktionierenden Konzept zusammenbauen kann.
Also das waren die Mannschaften, wo unsere Experten von 90plus sich noch nicht so sicher sind, ob denn diese Transferperiode sinnvoll genutzt war oder wurde oder nicht. Und gleich kommen wir hier noch bei 90plus und der unserem Transfer Deadline Day Fazit noch zu den Verlierern dieses Transferfensters in England.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Verlierer der Transferperiode in diesem Sommer 2018 in England, das ist unser Thema jetzt hier bei unserem Deadline-Day-Fazit vor Start der Premier League. Chris McCarthy und Marius Merck von 90plus sind dabei. Mein Name ist Malte Asmus und wir gucken eben jetzt auf diese Verlierer, Chris, und da fangen wir an mit Tottenham. Die haben ja quasi gar nichts gemacht in dieser Transferperiode. Sind die so gut besetzt?
Das Problem bei Tottenham ist, sie sind zwar auf dem Papier gut besetzt, insbesondere die erste Elf ist sehr gut für Tottenham. Allerdings fehlt bei Tottenham so ein bisschen die Tiefe im Kader, gerade weil man jetzt auch in der Champions League ein Wörtchen mitreden will, weil man sich da auch langfristig in den Top 4 etablieren will und etwas vielleicht sogar nach Größerem strebt. Allerdings wiegt die Last des Stadionbaus natürlich enorm. Das hat man vielleicht ein wenig unterschätzt, denn damit ist man jetzt die erste Mannschaft seit 2003, die gar keinen einzigen Spieler verpflichten konnte in dieser Sommerpause. Und für einen Verein mit diesen Ambitionen, für einen Verein, der selbst Pochettino, aber auch Schlüsselspieler wie Dele Alli oder Harry Kane von einem langfristigen Verbleib überzeugen möchte, ist das wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass Tottenham gerade nach einer Weltmeisterschaft, bei der Tottenham, glaube ich, die meisten Minuten stellte, dass es da sehr schwer wird, mit diesem verhältnismäßig dünnen Kader nochmal an die Leistungen der letzten Jahre anzuknüpfen. Also ich habe das Gefühl, dass der Stadionbau da ein bisschen für Tottenham wie eine Bremse wirkt. Mhm. Erstmal.
Marius, kannst du diesen Eindruck teilen?
Ja, es ist schon bezeichnend, wenn eine Mannschaft so eine hervorragende Entwicklung wie Tottenham unter Pochettino hinlegt, sich dreimal in Folge für die Champions League qualifiziert, heißt, die dauerhaften Einnahmen durch die Teilnahme an dem Wettbewerb sollten ja eigentlich steigen, was wiederum zu Investitionen im Kader befähigt. Und man kommt an diesem dritten Sommer ohne einzigen Neuzugang in die nächste Saison, hat in der vergangenen Saison war die Champions League Qualifikation schon kein Selbstläufer für die wirklich starke Mannschaft. Alle anderen Mannschaften haben sich wenigstens ein bisschen verbessert, Tottenham überhaupt nicht. Hat eher mit Tobi Alderweireld jetzt zum Beispiel einen weiter unzufriedenen Abwehrchef im Kader, der unbedingt gehen wollte im Sommer. Also man geht eigentlich in einer schlechteren Besetzung in die Saison, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Und geht nicht symbiotisch mit der Entwicklung dieses Vereins so in den letzten Jahren mit ein.
Also Kampf um Platz 4 und dann eben auch Champions League, das ist etwas, was ein bisschen schwierig werden könnte dann in dieser Saison. Und schwierig könnte es auch für Manchester United werden, vor allen Dingen auch im Innenleben zusammen mit José Mourinho. Chris, der hatte sich ja eine Liste mit ein paar Spielern gemacht, die er gerne gehabt hätte. So richtig gekriegt hat aber keinen davon. Der wirkte heute jetzt ziemlich gefrustet.
Ja, er hat schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass er eine Spielerliste mit 5 Namen hatte, die hat er der Vereinsführung vorgelegt. Da wollte er mindestens einen haben, eher 2. Und schon vor ein paar Wochen klang er diesbezüglich nicht gerade optimistisch. Und letztendlich steht Manchester United jetzt nur mit Fred, in Anführungszeichen nur mit Fred, 60 Millionen Ablöse fürs zentrale Mittelfeld und Dalot für die Rechtsverteidigung da. Insgesamt war da für Manchester United hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gehofft. Auch Alexis Sanchez betonte zuletzt, dass er da gerne noch die eine oder andere Neuverpflichtung gesehen hätte. Also Manchester United kann mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen Unruhe gibt jetzt in den nächsten Wochen.
Marius, wie bewertest du die Neuzugänge Fred und Dalot?
Ja, es sind per se eigentlich zwei sinnvolle Verpflichtungen. Fred wurde vor allem als Ersatz für Michael Carey geholt, der jetzt seine Karriere beendet hat und seit kurzem Mitglied im Trainerstab von Mourinho ist. Und Dalot ist eine Verpflichtung langfristig für die Außenverteidigerposition. Die Position auf beiden Seiten begleiten. Also das sind durchaus sinnvolle Transfers, nur darüber hinaus waren das nicht unbedingt die größten Problemstellen. Das ist weiterhin ganz klar die Besetzung in der Innenverteidigung. Mit Eric Bailly steht da ein Mann zur Verfügung, finde ich, der überhaupt das Zeug hat, der hat es noch nicht erreicht, aber der überhaupt das Zeug hat, in die internationale Klasse zu kommen. Dafür hat er aber noch zu viele Aussetzer und seine Entwicklung wird häufig durch Verletzungen und kleine Blessuren gehemmt. Sonst hat es in den letzten Jahren keiner im Kader nachweisen können, dass er das Zeug hat, auch in gewisse Kreise leistungstechnisch aufzusteigen. Möglicherweise könnte das nach seiner guten WM noch Lindelöf, von dem Mourinho, obwohl er ihn selbst geholt hat, kein großer Fan zu sein scheint. Dementsprechend war United den ganzen Sommer auf der Jagd nach einem neuen Mann für die Abwehrzentrale, vornehmlich Tobi Alderweireld, Harry Maguire von Leicester City oder eben seit kurzem Jerome Boateng. Am Ende wurde es keiner der Erwähnten. Ich denke, jeder der drei wäre ein Upgrade für die jetzige Innenverteidigung gewesen und somit hat man es verpasst, sich personell zu verstärken und den Rückstand zu City ein wenig zu eliminieren, gerade weil City in diesem Sommer relativ tatenlos war, wie wir schon eben erwähnt hatten. Und ja, darüber hinaus hat man auch noch weiter einige Spieler im Kader, die den Anforderungen des Clubs eigentlich nicht wirklich genügen. Sogenanntes Deadwood, wie man es gerne in der englischen Medienlandschaft bezeichnet. Auch einige unzufriedene Spieler, Anthony Martial, der womöglich gar keine Lust mehr hat, im Verein zu bleiben. Von seiner sportlichen Klasse wäre jetzt ein Verkauf für mich sowieso Humbug gewesen, da man den Vertrag per einseitige Option noch bis 2020 ausweiten kann. Aber es rumort im Kader und es ist nicht nur Martial. Und mit Daley Blind geht eigentlich nur ein Spieler, der, sage ich mal, zu den ersten 23 gehört. Das ist eigentlich auch zu wenig. Natürlich können die Engländer noch ein bisschen länger verkaufen. Aber nachdem der Verein jetzt sich kaum noch Verstärkung leisten kann oder weil eben wegen der Deadline keine Spieler kommen mehr können, kann ich mir kaum vorstellen, dass es da noch eine große Odyssee geben wird.
Chris, die Innenverteidigung, wenn wir die nochmal weiter thematisieren, Marius hatte da ja schon ein paar Namen genannt, die im Gespräch waren. Boateng, der wollte nicht, der hatte abgesagt. Godin wollte offenbar auch nicht, hat dann lieber bei Atletico verlängert, als es Manchester eigentlich schon bereit war, die Ausstiegsklausel zu zahlen. Und Maguire, der durfte nicht. Warum wollten die beiden anderen nicht zum ManU? Ist das keine gute Adresse mehr?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass Jerome Boateng vielleicht so ein bisschen mehr auf Paris schielt. Vielleicht hofft, dass das noch etwas wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Boateng da ein bisschen auch abseits des Platzes von der Weltmetropole Paris angetan ist. Ist so eher sein Ding. Auch so etwas wie London wirkt wahrscheinlich eher sein Ding sein gegenüber Manchester. Maguire war einfach nicht zu machen, denke ich mal, wobei man natürlich auch sagen muss, Maguire hat auch nicht gerade einen Wechsel erzwungen. Kann auch sein, dass es einfach nicht sein Typ ist, also ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber Leicester ist einfach konsequent geblieben. Alderweireld ist Tottenham ebenfalls konsequent geblieben, also ich denke, Manchester United hat es schon versucht, noch Godin, um das abzurunden. Ich denke eher, dass Manchester United von Godin nochmal benutzt wurde, um einen besseren Vertrag rauszuholen. Das ist in den letzten Jahren mehrmals passiert, dass ein Agent einfach das Interesse der Red Devils als Verhandlungsmittel nutzt. Ich glaube gar nicht, dass Godin ein großes Interesse hat, Atletico zu verlassen. Der fühlt sich da wohl. Aber, wie Marius sagte, die großen Bemühungen um Innenverteidiger waren da. Das ist jetzt letztendlich gescheitert und das ist dann natürlich eher als, das lässt das ganze Transferfenster natürlich viel negativer rüberkommen.
Und negativ ist auch das Transferfenster aus eurer Sicht, wenn man auf Newcastle guckt. Chris, die wollen, oder Benitez, der Trainer, der möchte eigentlich gerne, dass mehr investiert wird, aber er wird so ein bisschen abgespeist.
Ja, also es werden natürlich direkt Erinnerungen an letzte Saison wach. Auch da forderte Benitez signifikante Verstärkungen für seinen Kader. Er wurde vom Besitzer Mike Ashley enttäuscht, wurde eher mit so kleineren Deals abgespeist, musste dann natürlich wieder Wunder vollbringen, um die Magpies vor dem Abstieg zu bewahren. Ist ihm auch gelungen, einfach auch, weil er ein toller Trainer ist. In dieser Saison hat er betont, wird es nicht nochmal so einfach sein, wird er auch recht haben. Dennoch hat ihn Ashley da ein wenig im Stich gelassen. Lediglich Fabian Scher ist hier als Neuzugang zu nennen von La Coruña für 4 Millionen Euro. Und dann wurde noch Rondon als Leihtausch für Gale mit West Bromwich verrechnet. Bleibt auch abzuwarten, inwiefern er einschlägt. Muto von Mainz kennen wir noch. Im Sturm müssen wir auch mal abwarten, inwiefern er mit dem Wechsel in die Premier League klarkommt, ist natürlich eine ganz andere Art von Liga für ihn. Key von Swansea könnte eine Bereicherung sein für das Mittelfeld, aber all diese Optionen, die reißen einen jetzt nicht gerade vom Hocker. Da sind die besten Verpflichtungen noch, dass man Leihspieler Dubravka fest verpflichten konnte, hat eine sehr gute Saison im Tor gespielt und auch Kennedy von Chelsea konnte noch einmal ausgeliehen für eine weitere Saison, hat auch sehr gute Leistungen gezeigt in der Rückrunde, aber das ist ja eigentlich der Ist-Zustand der Rückrunde gewesen und insgesamt fehlt da schon diese Neuverpflichtung, die einen da ein bisschen optimistischer stimmt, dass Newcastle erneut so souverän den Klassenerhalt schaffen kann.
Marius, glaubst du, das wird Benitez auch über kurz oder lang da aus Newcastle wegtreiben? Ist ja auch einer, der ja durchaus ein bisschen pikiert reagiert, wenn er jetzt nicht so seine Wünsche erfüllt kriegt. Das ist ja einer, der auch sehr stur sein kann.
Ja, das hat er auch schon mehrmals in den Medien kundgetan. Das hat er schon zum Ende der vergangenen Saison mehrmals betont. Er kann sich einen dauerhaften Verbleib eigentlich schon vorstellen, aber er will eben auch mit seinem Verein dann in gewissen Regionen mitspielen. Er traut sich das zu, dahingehend zu entwickeln. Das hat er mehrmals zu Kund getan. Es dürfen dann aber auch nicht nur Talente kommen oder hoffnungsvolle Spieler, sondern auch erwartet dann ein bisschen auch Spieler von einer gewissen Qualität. Dem ist, finde ich, Newcastle in diesem Sommer einmal mehr nicht nachgekommen. Benitez wird wieder mit 10 Knirschen in die Saison gehen. Sein Vertrag zum Saisonende läuft sowieso aus. Eine Verlängerung hat er nach dem souveränen Klassenerhalt im letzten Jahr mit der Aufstiegsmannschaft, die jetzt immer noch die Aufstiegsmannschaft ist immer noch der aktuelle Kader, der entscheidende Mannschaftskern, und hat dementsprechend auch eine Verlängerung am Saisonende abgelehnt und sieht nicht so aus, als würde er jetzt nach diesem Sommer neue Motivation gefunden haben, jetzt dieses Angebot doch noch zu unterschreiben.
Also, das war unser Blick auf das Transfer Deadline Day geschehen an diesem Tag. Einen Tag vor Start der Premier League Saison 2018-19. Über die werden wir natürlich auch noch sprechen hier bei uns auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus und mit Uli Hebel von DAZN. Das werden wir auch noch aufnehmen heute. Den Podcast kriegt ihr dann auch noch am späteren Abend bei uns hier auf meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android, und könnt euch das anhören, was unsere Premier League Experten dann für die neue Saison prognostizieren, was sie letztlich dann auch aus diesem geschlossenen Transferfenster ableiten für den Start und für den Verlauf der neuen Saison. Chris McCarthy und Marius Merck waren das. Vielen Dank euch beiden für eure Expertise zum Transfer Deadline Day.
Danke.
Bitte.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.